Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit mir, Eva. Und heute sitze ich hier mit jemandem, die bei uns normalerweise im Team im Hintergrund arbeitet und heute endlich mal vors Mikro kommt. Und zwar mit
Josefa. Genau, ich bin heute auch ausnahmsweise mal bei der Folge dabei, weil wir heute über ein Projekt sprechen, bei dem ich auch mitmachen darf. Denn in wenigen Tagen geht es für mich und unsere heutigen Gäste auf die Polarstern. Also, wenn ihr die Folge hört, sind wir schon unterwegs.
Ja, total toll, heute mit dir im Podcast mal zu sprechen. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was du auf der Polarstern machst und wie es dazu kam, dass du mitfahren darfst, kannst. Und dann kommen wir danach zu unseren Gästen.
Gerne. Also die Ausfahrt auf der Polarstern ist keine reine Forschungsfahrt, sondern gleichzeitig auch eine Floating University. Also es geht dabei nicht nur um Forschung, sondern auch um Bildung. Aber darüber sprechen wir, glaube ich, gleich noch viel. Genau, denn wir werden in 14 Tagen von den Kapverden zurück in den Heimathafen der Polarstern nach Bremerhaven fahren. Und ich bin dabei, um die Wissenschaftskommunikation so ein bisschen zu unterstützen und natürlich auch einen Podcast an Bord aufzunehmen. Aber in der heutigen Folge sprechen wir nicht nur über die Floating University, sondern auch über Forschung auf der Polarstern generell, den marinen Kohlenstoffkreislauf und was es mit dunklem Sauerstoff auf sich hat. Das Ganze machen wir zusammen mit Björn Fiedler und Tobias Hahn. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei Wellenbrecher. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, moin.
Moin.
Björn ist Wissenschaftler am Geomar im Bereich der chemischen Ozeanographie und Chief Scientist der kommenden Polarsternausfahrt. Und Tobias arbeitet als chemischer Ozeanograf, aber auch Wissenschaftskommunikator und ist Co-Chief Scientist bei der Floating University. Und Tobias ist heute schon aus Mindelo zugeschaltet.
Total schön, dass ihr beiden hier seid. Wir haben eine Frage, die wir jedem Podcast-Gast am Anfang stellen. Und die ist, ob ihr ein Lieblingstier habt, ein Lieblingsmeerestier meistens. Vielleicht magst du, Tobias, anfangen. Hast du eins?
Das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich der Manta-Rochen. Als ich damals, oh Gott, vor 20, nicht ganz 20 Jahren, aber mal in Australien angefangen habe zu tauchen, fand ich dieses Tier immer sehr majestätisch, wie es so durch den Ozean fliegt, wenn man so will. Oder es sieht zumindest so aus. Und auch wenn es diese Schwärme gibt von Mantarochen, habe ich leider nie unter Wasser gesehen. Ich habe ihn aber mal auf einer Meteorausfahrt, also auch mit dem Forschungsschiff, ich glaube 2015 oder 2016 mal von Bord, quasi von der Reling im Wasser, so unterm Schiff, dann vorbeischwimmen sehen. Das war ziemlich schön, aber vielleicht schaffe ich es irgendwann mal noch.
Ja, wow. Aber dann bist du dem ja auch schon relativ nahe gekommen im natürlichen Habitat. Kann nicht jeder sagen. Und du, Björn, hast du auch ein Lieblingstier und so eine tolle Geschichte dazu?
Ja, ich hätte eine tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingstier ist, aber ich bin mal so einem Blue Marlin, also so einem Schwertfisch unter Wasser begegnet, als ich so ein Gerät von uns, so ein Argo-Float, was wir entwickelt hatten, mit aufgenommen habe, mit Fotos aufgenommen habe unter Wasser. Und dann war auf einmal dieses Ding hinter mir und dann ist natürlich das Herz stehen geblieben. Und also auch total beeindruckendes Tier. Aber ich glaube, Mein Lieblingstier, was ich am faszinierendsten finde eigentlich an Meerestieren, welches da in Frage käme, wäre halt zum Beispiel der fliegende Fisch. Also die siehst du halt ständig, wenn du mit Forschungsschiffen oder mit kleineren Booten unterwegs bist, so gerade um die Kapverden, Westafrika herum und eigentlich überall in den Weltmeeren. Und ich finde das so faszinierend, dass sie das schaffen, irgendwie aus ihrer eigenen Welt in eine andere Welt einzutauchen, für einen kurzen Moment halt so. Das finde ich total faszinierend und ich frage mich, was dann in so einem Fisch eigentlich vorgeht, wenn man so die ganze Zeit im Wasser lebt und dann bist du auf einmal in der Luft und wie die das so wahrnehmen. Und das ist irgendwie, ja, finde ich total spannend.
Da habe ich noch eine Anekdote, die mir zumindest bekannt ist, zu der Geschichte mit dem Schwertfisch erzählen, dass nämlich Björn nicht allein war, sondern da waren noch Menschen um ihn in dem Boot und die, wenn ich mich erinnere, haben ziemlich hektisch Björn irgendwie zu sich zurückgerufen, weil sie, glaube ich, dachten, das ist ein Hai, der da in der Nähe schwimmt. Ne?
Ich sehe schon, für dich war es ein sehr magischer Moment und alle um dich darum gingen ein bisschen die Alarmglocken, alles klar.
Naja, wenn man auf einem Forschungsschiff ist, auf großer Expedition und so, dann da darfst du ja gar nicht ins Wasser. Ne? Also du bist ja halt die ganze Zeit eigentlich immer nur an Deck und kannst halt aufs Meer gucken, was ja auch schon einfach total faszinierend ist, ne? Wenn man sich jetzt hier immer zu Hause bewegt und am Horizont immer irgendwelche Gebäude sieht und Städte und Land. Und du bist dann auf dem Meer und hast diese Weite, das ist total faszinierend und man kann einfach stundenlang rausgucken. Das ist so ein Lagerfeuer, Kaminfeuer-Effekt, glaube ich. Ne? Und wenn du dann auch noch, so wie Tobi das sagte, so Mantarochen oder Wale oder Delfine und sowas siehst, das ist halt schon sehr erfüllend und macht es dann auch wieder ein bisschen wett, wenn man da irgendwie seine Doppelschichten an Bord dann irgendwie durchzieht und ordentlich am Schuften ist. So. Also ja.
Ich finde es auch einfach für mich jetzt, ich bin ja, wie Josefa schon gesagt hat, schon quasi vor Ort in Mindelo, wo wir einsteigen. Und jetzt ist der Bezug auch mit Partnern, mit denen wir hier zusammenarbeiten seit, also ich seit jetzt quasi einem Jahr, aber Björn ja schon seit vielen Jahren. Und der Bezug vor Ort einfach nochmal zu sein, wenn ich ehrlich bin, ich gucke ja auch gerade in die Bucht von Mindelo, dann ist es einfach nochmal, ja, näher dran. Also zu Hause im Büro, um Meeresforschung sich zu drehen, ist eine Sache, aber dann nochmal vor Ort sein zu können, dann bald aufs Schiff zu steigen, also einzubohren, das ist schon nochmal, finde ich, eine wichtige Komponente, um sich mit der ganzen Thematik auch zu identifizieren.
Ja, der Meinung bin ich auch. Also ich war zwar noch nicht auf der Polarstern, aber ich war schon mal auf der Alcor für 2 Wochen und auch auf der Heinke, auf dem Schwesterschiff von der Alcor. Und jedes Mal danach hatte ich auch so einen ganz anderen Drive, wieder in der Forschung weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber es gibt einfach einen Anstoß. Auch wenn man auf dem Forschungsschiff ist, finde ich, ein bisschen wie in so einer Blase ist. Aber man kommt mit ganz neuer Energie zurück. Und ich freue mich so doll für Josefa, dass du das dann auch so ein bisschen erlebst und mitmachen kannst. Ja,
voll schön. Wir sollten nicht zu viel verraten vorher.
Genau. Ja.
Vielleicht hätten wir den Podcast nach der Fahrt drehen müssen. Dann.
Nein, nein. Vielleicht. Es kommen ja noch mehr Folgen von der Polarstern dann mit Josefa. Genau,
stimmt, ja.
Kleiner Teaser.
Ja, vielleicht können wir anfangen, ein bisschen über das Projekt zu sprechen, um das es geht. Was ist die Floating University? Was ist das Ziel des Projekts? Wie ist es entstanden? Vielleicht, Björn, magst du ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, das mache ich gerne. Und zwar ist das ein Projekt, was dahinter steht, was sich auf Westafrika fokussiert. Also ich arbeite ja am Geomar. Hier, ich bin jetzt auch gerade noch in Kiel, hier sitze gerade am Geomar. Und das Geomar hat ja eine langjährige Kooperation mit den Kapverdischen Inseln, mit Partnern von lokalen Fischereiforschungsinstitut auf den Kapverden. Und wir haben da über die Jahre halt auch dann viele gemeinsame Forschungsprojekte durchgeführt und haben jetzt auch dann im Laufe der Kooperation dort mit dem Ocean Science Center Mindelo, dem OSCM, auch Infrastruktur gemeinsam aufgebaut. Und jetzt sind wir dann irgendwann einen Schritt, oder vor einigen Jahren sind wir dann einen Schritt weitergegangen und sind Teil eines großen westafrikanischen Projektes geworden, das heißt WASCAL. Das ist also das, mal gucken, ob ich das Akronym hinkriege, das ist immer sehr lang und holprig, aber das ist das West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use. Also kann das jemand wiederholen von euch eben schnell?
Nein.
Also es ist sehr sperrig. Es ist halt ein Programm, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom BMBF hier in Deutschland finanziert wird und sich auf den Klimawandel fokussiert, der in Westafrika stattfindet und welche Auswirkungen dieser halt auf die Gesellschaften, auf die Stakeholder vor Ort hat. Man hat da verschiedene Ansätze im Bereich Forschung, aber ein Kernschwerpunkt ist halt auch Ausbildung und Kapazitätsentwicklung. Und wir mit der Kooperation in Kapverden haben dort dann gemeinsam mit einer Universität vor Ort einen Masterstudiengang zu Climate Change and Marine Sciences etablieren können, der seit 2020 läuft. Und da können dann Studierende aus 12 westafrikanischen Ländern hinkommen nach Kapverde für 2 Jahre. Die kriegen ein Scholarship und als Teil des Curriculums haben wir dann auch mit vorgeschlagen und entwickelt so eine Floating University, dass man nicht nur im Hörsaal sitzt und im Labor, sondern wenn man Meereswissenschaften studieren will, dann muss man raus auf den Ozean. Und da kommt die Floating University dann ins Spiel.
Und wie seid ihr auf die Idee der Floating University gekommen? Also ich stelle mir das dann so vor, dass ihr zusammengesetzt habt und erstmal diesen Masterstudiengang entworfen habt. Und das ist dann so ein bisschen das Herzstück quasi dieser Ausfahrt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es ist eine wichtige Komponente, sage ich mal so, von dem Masterprogramm. Weil gerade wenn man halt Meereswissenschaften studiert, dann klar, man kann halt an die Küste, man kann dort Proben nehmen, man kann dann Laborarbeiten durchführen, man hört sich Vorlesungen an, aber du musst halt irgendwie halt auch wirklich nachher irgendwann den Schritt wagen und auch auf See gehen und wirklich dann vor Ort auf dem Ozean, auf See deine Arbeiten durchführen und Proben nehmen und das Ganze, was drumherum, können wir gleich ja noch drüber sprechen, halt damit dazugehört. Und wir haben gesagt, irgendwas brauchen wir. Und in der Region sind halt häufiger deutsche Forschungsschiffe. Und dann haben wir einfach vorgeschlagen, okay, wir nutzen halt die Präsenz von den Forschungsschiffen da und führen halt Ausfahrten durch, die nicht nur sich auf Wissenschaft fokussieren und man kann mal 2, 3 ECOPs aus der Region oder so mitnehmen und mitlaufen lassen sozusagen, sondern wir machen es mal andersherum. Wir machen mal das Schiff voll mit Studierenden, mit Nachwuchswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die an Bord kommen, die dann also die größte Fraktion an Bord darstellen und wir nehmen ein paar Wissenschaftler mit, also andersherum so. Und dann entwickeln wir doch mal ein Ausbildungsmodul, einen Ausbildungspfad. Und die Idee ist ja nicht ganz neu, also es gibt halt ja schon andere Programme halt auch, die solche Ausbildungsfahrten halt auch machen in anderen Regionen der Welt. Aber in Westafrika ist das, ja, ist einfach da eine Riesenlücke gewesen und diese Kombination aus dem Masterprogramm und der Forschungsschiffe aus Deutschland, die häufiger da sind, das war einfach Arsch auf Eimer, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Das muss man machen, das muss einfach irgendjemand dann mal machen und vorschlagen.
Ist auch ein bisschen schwierig gewesen, Björn, ne? die Infrastruktur vor Ort überhaupt zu haben, um so eine Fahrt durchzuführen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen mitbekomme. Es ist ja nicht so, dass jetzt hier lokal so größere Schiffe zur Verfügung stehen, mit solchen Ausstattungen Forschung auch wirklich mal zu erleben für die Studierenden. Also ich glaube, das ist auch quasi die Herausforderung ist, der Region an sich, teilweise die Studierenden, die jetzt hier gerade in der 4. Kohorte sozusagen studieren, führen ja auch ihre Masterarbeiten durch, die haben jetzt schon angefangen. Teilweise werden die dann auf der Fahrt Richtung Bremerhaven mit Proben weitergeführt oder manche nehmen ihre Proben mit, um sie dann in Deutschland zu analysieren. Aber einige von denen, die nutzen eben zum Beispiel jetzt lokale Fischerboote, um hier vor der Küste der Insel São Vicente Proben zu nehmen, Fische zum Beispiel, weil sie jetzt ja gar nicht mit größeren Schiffen rausfahren können. Also ist wahrscheinlich so eine Herausforderung, die sich da irgendwie zusammenführt. Deswegen passte das ganz gut. Und wie Björn schon gesagt hat, das ist jetzt hier ein Programm aus 12 westafrikanischen Ländern. Das bringt halt total viele positive oder spannende Aspekte mit, interkulturell und verschiedene Sprachen, aber gleichzeitig natürlich auch Herausforderungen logistischerweise. Das ist finde ich echt nochmal ziemlich cool dabei.
Das ist ein guter Aspekt, der Austausch untereinander. Mhm. Aber eure geplante Fahrt mit der Polarstern, die ist ja jetzt keine reine Ausbildungsfahrt. Du hast es ja schon angesprochen, da werden ja auch wirklich Daten gesammelt, unter anderem für Masterarbeiten. Vielleicht wollt ihr mal erzählen, ich weiß nicht, du vielleicht, Björn, welche wissenschaftlichen Daten gesammelt werden oder wie man sich das vorstellen kann.
Ja, also ich hole mal wieder ein bisschen weiter aus, aber wir nehmen ja jetzt, also wir haben jetzt das dritte Mal, führen wir jetzt diese Floating University durch und nächstes Jahr werden wir das nochmal machen und hoffen das natürlich immer die nächsten Jahre immer weiter fortzuführen. Wir nutzen ja jetzt gerade die Gelegenheit, dass die Polarstern, also der sehr bekannte deutsche Forschungseisbrecher Polarstern, die ja in der Antarktis und in der Arktis forscht, die fahren halt jährlich zweimal an den Kapverdischen Inseln vorbei. Ne? Einmal, wenn sie runterfahren in die Antarktis und dann, wenn sie wieder hochkommen, um in der Arktis zu forschen. Und die Routen, die führen quasi direkt an den Kapverdischen Inseln vorbei. Und die erste Floating University hat man auch auf der Merian gemacht und jetzt die zweite und diese jetzt auch dann auf der Polarstern, weil das liegt halt sehr nahe. Und während dieser Transits, im wahrsten Sinne des Wortes, liegt sehr nahe an Mindelo dran, wo wir dann zusteigen. Während dieser Transits führt die Polarstern immer Messungen durch. Also auch die anderen Forschungsschiffe, das ist auch jetzt in Deutschland mittlerweile richtig gut organisiert über die Deutsche Allianz für Meeresforschung. Da werden halt Unterwegsdaten aufgenommen. Also es laufen, während das Schiff die 4 Wochen einmal den kompletten Atlantik durchkreuzt, werden bathymetrische Daten vom Ozeanboden, Topografie aufgenommen. Es werden Messungen durchgeführt für CO2, gelöster CO2 im Wasser. Meteorologische Daten werden genommen und die werden halt kontinuierlich genommen und dann in Datenbanken überführt und sozusagen füllen dadurch halt auch die Lücken. Also es gibt ja zum Beispiel international halt auch die Bestrebungen, den Ozeanboden bestmöglich zu kartieren, Seabed 2030-Projekt und so. Und da spielen halt solche Daten natürlich dann mit rein. Und wir führen solche Unterwegsmessungen dann jetzt auf dem Abschnitt auch durch. Wir gucken uns dann an, zum Beispiel im Oberflächenozean während der Fahrt halt an, wie viel CO2 sich in den Oberflächenschichten befindet, wie viel in der Atmosphäre. Daraus kann man dann sich den Gasaustausch und den Fluss des CO2s und in den Ozean oder aus dem Ozean heraus anschauen. Wir werden mit den Studierenden auch Netzfänge machen. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Multinetz dabei, was wir bis 1000 Meter runterlassen und dann in verschiedenen Schichten im Ozean die Netze schließen und uns angucken, welche Organismen wir da drin haben, Plankton, Zooplankton, und schauen uns halt an, welche Arten das genau sind. Also dann wird an Bord halt mikroskopiert und genau. Also während der Fahrt haben wir dann ja auch einige Projekte dann, und zum Beispiel eins davon ist dann von Ali aus Guinea, der zusammen mit Jamile aus Dänemark Proben nimmt von Nekton, also von Organismen, Plankton, was in der ganz oberen Wasserschicht halt ist. Die nehmen halt Proben und gucken sich dann die Verteilung von diesen Organismen über den Fahrtverlauf halt an, also in verschiedenen Regionen entlang der Fahrtroute. Wir fangen ja im tropischen an, bewegen uns durch den subtropischen Bereich, wir fahren an Gibraltar vorbei, dann sind wir auf dem europäischen Schelf, und da wird sich angeguckt, wie verteilt sich das entlang dieser Fahrtroute.
Vielleicht darf ich nur, zumindest habe ich es gerade nicht gehört, vorhin hat ja Josefa zumindest Sauerstoff erwähnt, das auf jeden Fall auch für mich als, ich komme ja nun auch aus der Meeresforschung und lange auch Sauerstoff gemessen, mit der guten alten 1888 entwickelten Winkler-Methode, die muss jetzt hier noch fallen.
Aber magst du vielleicht auch kurz erzählen, was das ist?
Ja, also im Prinzip nimmt man von einem Wasserschöpfer, der an einem Kranzwasserschöpfer angebracht ist, also da hängen dann 24 Flaschen im meisten Fall dran im Großen, und die lässt man ja, also dieses Gerät oder auch andere Geräte, lässt man eben zu Wasser, fährt durch die Wassersäule mit einer bestimmten Geschwindigkeit, dann nimmt auf dem Weg nach oben wieder Wasserproben. Und die kann man dann an Bord jetzt am Anfang in sehr warmen Gefilden und dann, wenn wir später nach Norden fahren, wird es ein bisschen kühler, aber die Wasserproben nehmen und diese diskreten Proben, also das sind quasi Proben an einem Punkt in der Wassersäule, die kann man dann später im Labor analysieren. Und eine Methode, um zum Beispiel Sauerstoff zu analysieren, ist die Winkler-Methode, ist eine Titration, iodometrische Endpunktbestimmung, wen das interessiert. Und das Spannende dabei ist einfach, man gibt quasi Chemikalien zu und fixiert den Sauerstoff und kann ihn später dann wieder im Labor auflösen und dann messen. Also, und dann kriegt man einfach Punkte im Wasser. Das ist natürlich nur ein Weg, die ist sehr genau. Aber das Schwierige dabei ist ja, wenn du den ganzen Weltozean beproben möchtest, wird das eine ziemlich lange Angelegenheit. Und deswegen gibt es ja auch autonome Messsysteme oder Plattformen. Eins davon nutzen wir auch, das Argo-Flow zum Beispiel. Das sind also so, sehen aus wie aufrecht stehende Torpedos. Also so Tiefenroboter, die sind autonom in Form von, sie können quasi über eine Druckblase entscheiden, ob sie auf- oder absteigen. Und die folgen der Strömung, in der sie sich befinden. Und diese Floats, die nehmen dann Daten auf dem Weg nach oben, senden die über Satellit nach Hause und dann gehen die diesen Zyklus wieder durch. Also die haben immer so eine Parktiefe. Und eins von diesen Floats, nur um das einmal zu sagen, nehmen wir auch mit, besonders ausgestattet, Björn, ne, mit auch nicht nur Temperatur- und Salzgehaltmessung, beziehungsweise Leitfähigkeitsmessung, sondern auch Sauerstoff und einem Undervision Profiler, Underwater Water Profiler, um so ein paar auch Organismen im Wasser kameramäßig festzuhalten. Also ziemlich, ziemlich bunt am Programm, was wir da mit haben.
Ja, ich finde herausstechend vor allem, du hast ja gerade schon erzählt, es gibt Methoden, die sind schon ganz, ganz lang etabliert, aber jetzt auch mit Argofloat ganz neue Methoden. Und das ist an so Forschungsreisen so toll, dass das irgendwie noch beides Hand in Hand miteinander geht und beides noch so einen großen Nutzen hat. Ich erinnere mich da immer so gerne an diese Secchi-Scheibe, oder ich weiß gar nicht, macht ihr das auf der Polarstern auch? Wahrscheinlich nicht, oder? Die Secchi-Disk runterlassen?
Haben wir dabei.
Habt ihr dabei, okay. Ja. Weil das wird ja auch schon so lange gemacht, und zumindest als ich auf der Alka war das trotzdem so, dass es immer weiter gemacht wird, also vielleicht ganz kurz. Da wird einfach so eine schwarz-weiße Scheibe ins Wasser gelassen und man guckt quasi, wann man die nicht mehr sieht. So ungefähr ist das. Das ist natürlich auch völlig subjektive Messung, aber dadurch, dass man Daten über diese Messung schon, ich glaube, über 100 Jahre sind, hat, ist es noch so vergleichbar mit den Jahren davor. Und so kann ich mir das mit anderen Methoden auch vorstellen. Aber bevor ich mich jetzt in Methoden verliere, was wird denn langfristig mit den Daten passieren? Werden diese veröffentlicht? Also manche werden ja für Projekte wie zum Beispiel Masterarbeiten genutzt. Aber was ist so ein bisschen der Outcome dieser ganzen Aktion?
Ja, also da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich hatte ja gerade schon über große internationale Projekte gesprochen, wie Seabed 2030, wo dann halt die Daten international gesammelt werden und in eine Datenbank reingehen, ne? Also am Beispiel von CO2 kann ich das auch festmachen. Da gibt es, es gibt ja weltweit, wird ja CO2 in der Atmosphäre gemessen. Das kennt ja jeder, die Keeling-Kurve von dem berühmten Observatorium auf Hawaii, wo gemessen wird in der Atmosphäre. Und das gibt es halt in vielen anderen Ländern natürlich auch. Im Ozean hingegen ist das schon schwieriger, an solche Daten zu kommen, ne? Und deswegen sind halt so Forschungsschiffe eigentlich die Plattform, die super geeignete Plattform, um diese Daten zu erheben, weil die Analytik dazu und die Methodik ist ja auch nicht ganz einfach. Deswegen sind einige Schiffe, nicht nur Forschungsschiffe, auch teilweise sogar so Containerschiffe und so ausgestattet mit solchen Geräten. Und diese Daten werden dann von teilweise Nichtwissenschaftlern mit erhoben, gehen an wissenschaftliche Institute, werden qualitätskontrolliert, geht in so eine internationale Datenbank halt rein. SOCAT nennt sie sich. Das ist so ein Atlas für CO2 im Oberflächenozean. Gibt so bunte Karten von den Weltmeeren, da sieht man die Schifffahrtsrouten, wo Daten aufgehoben erhoben wurden, und dann sieht man, in welchen Regionen ist viel CO2, in welchen weniger, und daraus kann man Rückschlüsse ziehen nachher über den Netto-Gasfluss, Gasaustausch von CO2, was ja dann wiederum reingeht in regionale oder auch globale Assessments, also Bestimmungen von der Senken- oder Quellenfunktion des Ozeans, oder in dem Fall eine Senkenfunktion des Ozeans für atmosphärisches CO2. Und solche, da gibt es dann das Global Carbon Project, was halt auch relativ bekannt ist, und da wird jährlich dann sozusagen bestimmt, welchen Beitrag der Ozean, welchen Beitrag die Landmasse hat, um in Bezug auf den globalen Kohlenstoffkreislauf. Und das wiederum greift dann nachher dann der IPCC auf, also auf politischer Ebene, und so ist das so eine Wirkungs- oder Wertschöpfungskette von der einzelnen Messung hin, die an Bord stattfindet, bis hin in politische Prozesse. Also das ist halt ein Beispiel. Aber wir haben halt auch andere, also Tobi hat ja gerade gesagt, wir führen ja auch Messungen in der Wassersäule durch mit so einem Kranzwasserschöpfern und CTD, nehmen Wasserproben, und entlang unserer Fahrtroute, das haben wir dann immer auch gleich mit der verknüpft mit dieser Ausbildungsfahrt, fahren wir an zwei Observatorien vorbei, also Langzeitobservatorien. Das ist jetzt nicht eine Station, also das ist ein Punkt im Ozean sozusagen, der seit Jahren beprobt wird, wo dann international Schiffe immer hinfahren und Proben nehmen, und wo man so eine Zeitserie erstellen kann. Also jetzt mit der Polarstern fahren wir ja von Süd nach Nord und gucken uns sozusagen die räumliche Verteilung an, aber wir haben auch die zeitliche Komponente mit drin, weil wir zu diesen zwei Stationen hinfahren und dort auch die Messungen durchführen und diese Zeitserie erweitern. Und da kann man dann sowohl für die Wissenschaft auch beitragen mit Daten, dass wir halt also sagen, okay, die Messungen, die wir jetzt auf Polarstern machen mit den Studierenden, die gehen in diese Langzeitbeobachtungen mit rein und führen diese Zeitserie fort. Und andersherum ist das für die Studierenden auch total toll, weil dann verstehen sie halt auch dann mal wirklich, was denn passiert im Ozean über einen langen Zeitraum. Das kann man anhand der Daten sichtbar machen und welchen Wert auch jede einzelne Probe dann noch letztendlich hat.
Ja, voll spannend, wie das alles so ineinander greift. Ich meine, du hast da gerade kurz schon mal drüber geredet, aber warum sind Langzeitbeobachtungen so wertvoll? Vielleicht auch im Hinblick auf den Klimawandel oder andere Veränderungen, die sich im Ozean beobachten lassen?
Ja, also wir haben ja verschiedene Prozesse im Ozean, die halt angetrieben werden oder beschleunigt werden mitunter durch den Klimawandel. Und also ganz offensichtlich ist ja jetzt das hatten wir in den letzten 2 Jahren ganz stark ausgeprägt, ist zum Beispiel dann die Ozeanerwärmung, wo wir ja sehen, dass das Oberflächenwasser, aber auch in tieferen Schichten, die Temperaturen im Ozean einfach steigen. Temperaturen in der Atmosphäre steigen und der Wärmeaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre intensiviert sich. Und das sozusagen, was in der Atmosphäre stattfindet, auch im Ozean abzubilden und sichtbar zu machen, das ist sozusagen Aufgabe von uns Meereswissenschaftlern und da spielen Zeitserien eine ganz bedeutende Rolle, weil wir hatten letztes Jahr diese Hitzewelle im Ozean, im Atlantik und da war es dann teilweise an einigen Stellen 4 oder sogar 6 Grad wärmer als im Vergleich zum langjährigen Mittel, was enorm war. Und gerade vor Westafrika war das halt auch wirklich ausgeprägt. Und das ist ja nicht nur die Temperatur, sondern das hat ja auch Auswirkungen auf die Ökologie, auf die Ökosysteme, auf Fischbestände und andere Sachen. Und an der Oberfläche hat man das ganz gut gesehen, aber im tiefen Ozean hat man auch einen stetigen Trend an Erwärmung. Und da sieht man aber keine 3 oder 4 Grad, da sieht man dann halt vielleicht 1/10 Grad oder noch weniger als 1/10 Grad, wenn du auf der Tiefe bist. Und das sichtbar zu machen und das zu zeigen, dass die Auswirkungen von dem menschengemachten Klimawandel, den wir oben in der Oberfläche wahrnehmen, in unserer Sphäre sozusagen, jetzt sind wir gleich wieder beim fliegenden Fisch, in die andere Welt einzutauchen und das sichtbar zu machen, dass das auch da unten passiert, wo keiner das eigentlich mitbekommt und wo die Organismen aber auf ihren Lebensraum, der ja keine Variabilität hat, also auf 1000 Meter Tiefe oder so, hast du ja nicht diese krassen Jahresgänge wie hier bei uns, Frühling, Sommer, Winter. Das heißt, sie sind ganz genau auf ihre Nische angepasst. Und was passiert dann mit denen, wenn das um 0,1 Grad steigt? Also das sind so, da kommt wirklich dann der Wert von Zeitserien dann zu tragen. Ich meine, Tobi, du hast ganz wahrscheinlich zum Sauerstoff ist das ja ähnlich, ne? Also da gibt ja verschiedene Sachen, die man da, wo die Zeitserien wirklich einen unglaublichen Wert darstellen.
Besonders wenn es Methoden gibt, die schon lange etabliert waren, wo man auch die Veränderungen relativ gut nachvollziehen kann und man jetzt nicht Angst haben muss, zum Beispiel, dass aufgrund der Veränderung der Methode vielleicht sich die Daten in einer gewissen Weise von den Qualitäten verändert haben. Also ja, das haben wir ja beispielsweise bei uns vor der Haustür in Kiel, in der Eckernförder Bucht oder überhaupt in der Ostsee, dass die sehr durch beispielsweise große Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft belastet ist durch letztlich am Ende dieser Kette, wenn es mehr Nährstoffe gibt, gibt es mehr Organismen im Oberflächenozean oder beziehungsweise in der Oberfläche der Ostsee, was nachher am Ende dazu führt, dass Sauerstoff in der Ostsee abnimmt. Und selbst dieser Trend, je nach Region, wo man dort ist, zum Beispiel in der Eckernförder Bucht, gibt es dann eben manchmal auch Wochen im Jahr, wo aufgrund der, ich sag jetzt mal, eben in der Ecke liegenden oder in einer abgelegeneren, sozusagen Ecke liegenden Region wenig frischer Sauerstoff oder frisch durchmischtes Wasser hinkommen kann, sodass sich der Sauerstoff einfach in den Ecken ja so verringert, dass es einfach Auswirkungen auf die Fische teilweise dann sterben und dann an der Oberfläche sozusagen tot treiben. Also das sind jetzt so extreme Beispiele. Es gibt aber auch jetzt hier vor Westafrika gibt es auch eines von, ich sag jetzt mal, 4, vielleicht 5 großen Auftriebsgebieten, wo nährstoffreiches Wasser aufgrund der Erdrotation sozusagen an den Westseiten der Kontinente oder an den Ostseiten in dem Fall des Atlantischen Beckens, nach oben kommt, also vor Senegal, vor Mauretanien, frisches, nährstoffreiches Wasser nach oben bringt und dann sich teilweise über Meeresströmung so ein bisschen in den offeneren Ozean auch Richtung Kap Verde weitertreiben kann. Und aufgrund der Veränderung durch den menschengemachten Klimawandel, sei es jetzt Ozeanerwärmung oder eben auch so ein bisschen Ozeanschichtung, wodurch sich Strömung verändert, kann es halt auch passieren, dass, und das sieht man ja auch schon, sogenannte Sauerstoffminimumzonen über die Jahrzehnte jetzt auch in ihrer sozusagen Ausdehnung, also das ist einerseits in der horizontalen und auch in der vertikalen vergrößert haben und eben auch im absoluten Sauerstoffgehalt, wenn man so will. Und ab einer bestimmten Grenze wird es dann einerseits für Organismen schwierig, dort weiter zu überleben, weil die sich, wie Björn schon echt super bildlich, finde ich, beschrieben hat, in einer gewissen Nische angepasst haben. Oder auch für Prozesse auf einer, ich sage jetzt mal, chemischen Ebene. Ab einem bestimmten Punkt, das ist dann mehr im Pazifik, kann es passieren, dass bestimmte Prozesse nicht mehr ablaufen, weil der Sauerstoffgehalt zu gering ist. Und dann greifen andere chemische Elemente oder so Redoxprozesse und das verändert nachher Abläufe im gesamten Ökosystem. Und das zu verstehen, ist da total wichtig, auch im kleinen Detail. Und deswegen sind auch diese Messungen für Sauerstoff im Laufe der Jahre jetzt total präsent und wichtig geworden. Ich glaube, es ist der drittwichtigste Parameter in der Ozeanbeobachtung nach Temperatur und Salzgehalt, dass der einfach immer wieder mitgedacht wird auf allen möglichen Messungen, sei es auf solchen Floats, sei es auf Messungen mit Forschungsplattformen wie Schiffen, dass der einfach ja als irgendwie Lebensgrundlage mit auftaucht.
Um das auch nochmal in Bezug zu setzen zu Westafrika und sag ich mal, die chemischen Prozesse, die da stattfinden mit der Sauerstoffminimumzone, welche Auswirkungen die auf das Ökosystem halt auch haben können. Ne? Tobi sagte ja gerade, dass sich diese Zone des geringen Sauerstoffs halt intensiviert. Also es wird immer weniger Sauerstoff, aber sie dehnt sich halt auch aus. Das heißt also, so Fische wie den Schwertfisch, den ich da letztens getroffen habe, letztens, das ist auch schon über 10 Jahre her, dass das passiert ist, aber die Prädatoren, große Jäger, die halt natürlich viel Sauerstoff brauchen, um auf Jagd zu gehen und so, die haben nachher Probleme, weil deren Habitat also dann kleiner wird. Diese Sauerstoffminimumzone für Westafrika zum Beispiel, die ist bei einer Wassertiefe um 400, 500 Meter. Und dehnt sich auch nach oben aus. Das heißt also, die ganzen Jäger, die da oben fröhlich am Fangen sind, haben auch Probleme, dass ihr Habitat kleiner wird. Und kleineres Habitat dann nachher, sie können nachher sich dann, haben Schwierigkeiten, sag ich mal, sich da wieder frei zu bewegen und zu jagen. Und es gab tatsächlich schon vor zig Jahren Studien dazu, wo sie die besendet haben, diese Schwertfische. Und wo man zeigen konnte, wie tief die getaucht sind, dass sie dann immer oberhalb der Sauerstoffminimumzone aufhören, runter zu tauchen. Und man hat auch gesehen, dass sie eher in Regionen gehen, wo denn dann diese Sauerstoffminimumzone nicht so stark ausgeprägt ist. Und diese Zusammenhänge nachher, auch in der Nahrungskette, das hat ja auch dann wieder Auswirkungen auf die Menschen vor Ort. Also wenn wir jetzt einfach 20, 30, 40 Jahre weiterdenken, ja, was hat das dann für Konsequenzen für den Fisch, den die Fischer da rausholen in der Region, die halt darauf angewiesen sind, dass sie halt ihre tierischen Proteine aus dem Meer holen. Und diese Sachen in Verbindung zu setzen und zu verknüpfen zwischen der Probennahme und der chemischen Analytik von einer Sauerstoffprobe bis hin zu auch den Lebensrealitäten da bei den Menschen und das weitergedacht, das ist super spannend und das motiviert enorm, finde ich halt.
Noch eine Frage zum Thema Sauerstoff. Tobias, du hast ja letztes Jahr mit einigen anderen WissenschaftlerInnen eine Studie zum Thema Dark Oxygen am Tiefseeboden veröffentlicht. Kannst du einmal erzählen, was ihr da herausgefunden habt und wieso das so relevant ist?
Ja, gern. War wirklich ein Zufall, dass ich da reingerutscht bin, wenn man so will. Denn ich bin auch noch dabei, meine Doktorarbeit zu Ende zu schreiben. In dem Zusammenhang habe ich mit Messsensoren gearbeitet, die Sauerstoff sozusagen messen. Und das Ding dabei war, dass diese Forschungsgruppe aus dem Vereinigten Königreich, die waren dort vor Ort, also im Pazifik. Das war also eine Gruppe um Andrew Sweetman und die sind, ich glaube, das erste Mal 2013 in die Clarion-Clipperton Zone gefahren und haben dort sogenannte, im Englischen wäre es Baseline Measurements, quasi in dem Meeresbodengebiet vorgenommen. Das ist also ein Gebiet insofern interessant für, ich sage jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht, leider auch die Menschheit, weil dort tatsächlich in Planung ist, Tiefseebergbau zu betreiben. Also das ist einfach ein Gebiet, in dem sich über Jahrmillionen Jahre so Kartoffelacker-ähnliche Manganknollen unter anderem gebildet haben. Also die sind dort einfach ganz langsam, ich glaube maximal ein paar Millimeter pro Million Jahr wachsen diese Manganknollen und die sind halt reich an Spurmetallen von Mangan, eben Kobalt, Nickel. Das ist interessant für sozusagen die weitere Wertschöpfungskette im Elektronikbereich beispielsweise. Aber dieses Gebiet, und das ist eben häufig leider dann ja im Meer so, ist einfach natürlich, sagen wir mal, unterbeprobt. Also es gibt Studien, auch von einem Kollegen bei uns am Geoma, und er war da mitführend, die sozusagen sich Auswirkungen von Tiefseebergbau heißt Mining Impact, mal angeguckt haben. Also beispielsweise haben sie dann dort über den Meeresboden simuliert, als wenn diese Manganknochen abgebaut werden und sich das dann über die Jahre angeschaut, wie sich so ein Ökosystem erholt. Und die Message war, wenn man ehrlich ist, gar nicht. Also weil einfach die Zeitskalen, auf denen solche Ökosysteme sich entwickelt haben, viel langsamer sind, als wir das in unseren menschlichen Lebensjahren sozusagen überhaupt, glaube ich, begreifen können. Und diese Baseline-Studie, die da durchgeführt werden, ist einfach wichtig, um auch zu entscheiden, wie man mit dem Bedürfnis, dass man das vielleicht abbauen möchte, umgehen möchte. Und diese Studie insofern hat halt gezeigt, das war so ein Messzeitraum von vielen Jahren, und die sind immer wieder hingefahren, und es war seltsam, dass der Sauerstoff in der Tiefe, das ist da ungefähr bei 4.800, 5.000 Meter, also es ist ein größeres Gebiet, je nachdem, wo man ist, variiert die Tiefe. Und der Sauerstoff hat dort zumindest in den Messsensorsignalen, die man gesehen hat, zugenommen in einer Tiefe. Also die haben dort quasi so kleine benthische Länder, also so Messsysteme, die man auf dem Meeresboden abstellt. Dann hat man so Kammern, mit denen man Sedimentkerne sozusagen ziehen kann. Man hat sich angeguckt, wie sich über einen Zeitraum, es waren 48 Stunden meistens dort, der Sauerstoffgehalt in diesen Kammern verändert. Also da geht man eigentlich davon aus, dass da Mikroorganismen leben, die ohne Licht in so viel Wassertiefe Sauerstoff normalerweise verbrauchen. Das ist einfach, wie wir Sauerstoff veratmen, werden da auch Bakterien oder eben Mikroorganismen Sauerstoff einfach zehren. Ist dann mit einem Sauerstoffanstieg nicht erklären gewesen. Also das war einfach über viele Jahre sozusagen verwunderlich, wie so der Sauerstoffgehalt in diesen Experimenten ansteigt. Und dann war die große Vermutung, dass das auf die Sensoren zurückzuführen ist, dass es da Fehler gab. Deswegen wurde ich da irgendwann mal angeschrieben. Und dann haben wir uns die Daten angeschaut, und es gab letztlich keine Erklärung mehr, die dafür gesprochen haben, dass das Messartefakte sind. Und eines der Ergebnisse sozusagen aus der Studie ist gewesen, dass es nicht mehr wegzureden war, dass es diesen Anstieg gab, dass man das auch einfach aufgrund dieser gesamten Datenlage, die man hatte, veröffentlichen wollte. Das ist ja ein langer Prozess. Ist ja nicht so, dass jemand da aus Lust und Laune ein paar Zeilen aufschreibt und das wird dann sozusagen veröffentlicht, sondern so ein Peer-Review-Prozess, also ein gemeinsam begutachteter Prozess von anderen Wissenschaftlern, die unabhängig das Ganze sich angucken. Das ist da durchgelaufen. Es gab sozusagen eine erste Version von dem Draft auch, die dann immer weiterentwickelt wurde. Und irgendwann wurde das sozusagen veröffentlicht. Das war ja dann auch letztes Jahr, glaube ich, ganz, ich will jetzt keine Eigenwerbung betreiben, aber es war zumindest auch natürlich groß in den Medien, weil es ein ziemlich außergewöhnlicher Fund ist, wenn man so will, weil es nicht erwartbar ist, dass man in der Tiefe Sauerstoffproduktion oder Zunahme zumindest sehen würde, weil das normalerweise an der Oberfläche passiert, also entweder in der Meeresoberfläche aufgrund eben Photosynthese oder an Land. Und normalerweise ist Sauerstoffeintrag in den Ozean auch eher dann eben über sozusagen die Photosynthese von Organismen oder beispielsweise über Austausch zwischen Atmosphäre und Oberflächenozean zu sehen. Du wirst es ja sehen, Josef, wenn wir auf einem Schiff sind, ist das nicht nur eine glatte Oberfläche vom Meer, sondern wir werden da einige Wellen auch mitbekommen, und durch diesen ganzen Gasblaseneintrag, den man durch brechende Wellen an der Oberfläche sieht, da kommt einfach viel Sauerstoff in den Ozean. Und deswegen fragt man sich natürlich, ist das jetzt eine Sauerstoffquelle dort in der Tiefsee? Das versteht man aber alles noch gar nicht. Also was das für Auswirkungen sind, ob das jetzt in welchem Umfang, ist das wirklich eine Befund, den man jetzt über viele Jahre dort sieht. Also da muss man einfach noch viel, viel mehr Studien durchführen. Deswegen bin ich da, ich sage jetzt mal, zurückhaltend, was das Ausmaß grundsätzlich von dieser Entdeckung ist das sozusagen anbelangt. Also ich finde es aber ein ziemlich gutes Beispiel dafür, das konnte man mal live erleben, dass Wissenschaft einfach ein Prozess ist, der nicht über ein paar Monate abgewickelt ist, sondern da hat man jetzt was gefunden. Das wird jetzt, mittlerweile geht das ja in der globalisierten Welt auch schnell, wird das diskutiert. Es gab auch Kritiken zu der Studie, das muss man dazu sagen. Und aber dieser Prozess, mit dem man da gemeinsam Entdeckung betreibt und jetzt einfach weitere Projekte sich beispielsweise überlegt, ne, dass man auch in Zukunft tatsächlich auch Wasserstoff, das hat es ja oder viel vorhin einmal, dass Wasserstoff auch mit aufgezeichnet wird, weil eine Idee zumindest für den Prozess, wie dieser Sauerstoff entsteht, war, dass quasi Wasser gespalten wird in seine Elemente Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist aber eine reine Hypothese, das konnte man nicht nachweisen und das ist eigentlich auch unter den dortigen Bedingungen nicht unbedingt erklärlich. Und deswegen ist es wichtig, dass man da ganz viele verschiedene konzertierte Messungen durchführt, Messkampagnen, wenn man ehrlich ist.
Und vielleicht auch viele Wissenschaftler mit verschiedenen Forschungsschwerpunkten mit einbezieht. Du hast gerade schon gesagt, genau. Das ist ein gemeinsamer Prozess und es ging ja auch vor allen Dingen durch die Medien, weil, oder nicht weil, aber vielleicht auch unter anderem, weil das Thema Tiefseebergbau letztes Jahr auch wieder so aktuell war. Da möchte ich ganz kurz auf eine Folge verweisen, die wir auch dazu gemacht haben mit Anna Groß, wer sich da mehr drüber interessiert. Ich glaube, da reden wir auch kurz über Dark Oxygen, also dunklem Sauerstoff, wenn man das so übersetzen will. Und du hast auch gerade schon den Gasaustausch angesprochen zwischen Luft und Meer von Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff. Björn, dein Forschungsschwerpunkt liegt ja ein bisschen mehr auf dem marinen Kohlenstoffkreislauf statt Sauerstoff, wenn ich das richtig weiß. Vielleicht magst du da ganz kurz einen Abriss geben. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie das Thema mariner Kohlenstoffkreislauf in den Klimawandel einzuordnen ist, also welche Einflüsse es da gibt und was das alles miteinander zu tun hat. Ich weiß, es ist nicht so einfach, das schnell zusammenzufassen, aber vielleicht hast du da so einen kurzen Take, den unsere HörerInnen mitnehmen können.
Naja, also ich hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass wir uns ja mit verschiedensten Beobachtungsplattformen versuchen, den Gasaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre näher anzuschauen. Und da gibt es ja nicht viele Messungen im Ozean und ich habe halt viel auf der methodischen Seite gearbeitet. Also ich habe halt viel, eingangs hatte ich ja erzählt von diesem Float, was ich da unter Wasser aufgenommen hatte, wo ich das erste dann geschafft hatte, so einen CO2-Sensor auf so einen Float zu integrieren, sodass man auch mal direkte CO2-Messungen von so einem autonomen Roboter aus der Wassersäule bekommt. Und das ist schon wichtig, weil dieser Austauschprozess mit dem CO2 zwischen Atmosphäre und Ozean natürlich zur Folge hat, dass durch diesen Lösungsprozess man dort den Ozean auch versauert. Das heißt also, der pH-Wert geht dort runter. Und das hat zur Folge, dass wenn man mehr Kohlenstoff in den Ozean reinbringt, die ganze Umgebung, das ganze Wasser halt korrosiver wird für einige zum Beispiel kalkschalenbildende Organismen, die sich halt also diese Probleme haben, sich dann besser anzupassen an den oder die Mortalitätsraten zum Beispiel dann in die Höhe gehen. Genauso geht das für Fischlarven. Da gibt es einige Laborstudien zu, die halt unter zukünftigen Szenarien, also wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher und der CO2 dann weiter vom Ozean aufgenommen wird, also momentan hat der Ozean ungefähr eine Senkenfunktion von 25-30%, ist so die Größenordnung. Das, was wir in die Atmosphäre blasen, puffert sozusagen dann der Ozean ab durch seine besondere Chemie und durch die Aufnahme, durch diesen Eintrag von CO2 über die Grenzschicht mit den Auswirkungen dann auf die Organismen darunter. Gibt es viele Studien und da bin ich auch gar nicht so drin. Wie gesagt, ich hatte mehr auf der methodischen Seite gemacht. Momentan oder jetzt in den letzten Jahren habe ich auch immer mehr Koordinationsaufgaben, was jetzt da die Station in Kap Verde anbelangt. Und also ich komme tatsächlich in letzter Zeit auch immer weniger dazu, jetzt aktiv noch Forschung zu betreiben. Aber wir haben ja das Langzeitobservatorium vor Ort, wo wir regelmäßig auch gucken, dass wir diese Proben weiterführen, weil wir brauchen halt diese Langzeitmessungen. Auch wenn man von jeder einzelnen Probennahme vielleicht nicht denkt, okay, jetzt habe ich hier einen riesen Aufwand betrieben für diese Probennahme, kann ich jetzt bitte meine Publikation daraus schreiben und die veröffentlichen. Das geht dann oftmals nicht. Das ist dann, reicht dann sozusagen nicht an dem, der unmittelbare Erkenntnisgewinn ist nicht so offensichtlich, aber dann die Zeitserie über einen langen Zeit, das ist halt der eigentliche Punkt. Und das ist auch eine Herausforderung, diese Zeitserien zu betreiben, weil man braucht ja auch Geld dafür, muss das einwerben und da ist das schon immer eine Herausforderung, das am Leben zu erhalten.
Wir haben übrigens auch schon mal in diesem Podcast über Zeitserien gesprochen. Wir können euch mal die Hausgartenfolge verlinken. Da erzählt vor allen Dingen Annabelle, die hat da ja auch viel Forschung betrieben was sie da gemacht hat, und wir sprechen da über so ein paar Methoden, um vielleicht nochmal kurz um diese Senken und Quellen im marinen Kohlenstoffkreislauf beziehungsweise im Meer zurückzukommen. Man kann sich das, also diese Senken und Quellen, die sind ja unregelmäßig verteilt, richtig? Also es gibt, du hast die Zahl von 25-30% genannt, der Senkenfunktion des Meeres, das ist wahrscheinlich ein globaler Wert, richtig?
Genau, das ist sozusagen der Nettowert, was uns der, wo uns der Ozean bei hilft, dass es hier, dass die atmosphärischen Konzentrationen nicht noch stärker in die Höhe schießen und es nicht schon längst irgendwie, wir nicht schon längst bei 3 Grad oder so sind.
Diese Zeitserienstation, die ihr besucht, ist die eher an der Quelle oder an der Senke?
Ist relativ ausgeglichen, aber wir haben Tobi hatte das ja schon gesagt, wir haben dieses Küstenauftriebsgebiet. Und diese Küstenauftriebsgebiete, die ja in unmittelbarer Nähe dazu sind, haben eigentlich zur Folge sind eher eine Nettoquelle für Kohlenstoff, für CO2, weil dort tieferes Wasser aus tieferen Wasserschichten mit höheren CO2-Gehalten und so weiter an die Oberfläche kommt und dort dann ein Austausch stattfindet.
Ja, das ist ja nochmal interessanter, da zu sehen, genau. was passiert mit der Zeit. Okay.
Ja.
So schließt sich doch gut der Kreis, dass wir wieder bei der Floating University sind.
Genau, wir wollen nämlich jetzt langsam zum Ende des Gesprächs kommen. Und ja, um einmal den Bogen zu spannen, ich finde es sehr spannend, dass eben die Forschung, die ihr macht, am Ende dann auch in politische Prozesse mit eingreift, beziehungsweise dann großen Einfluss hat. Also um da mal 2 Beispiele zu nennen, eben einmal die Forschung zum Tiefseebergbau. Ist super relevant, weil eben gerade bei der International Seabed Authority Exploitation Regulations verhandelt werden, die jetzt im Sommer diesen Jahres erwartet werden. Und da argumentieren ja auch viele Staaten, okay, wir können noch nicht mit dem Mining anfangen, eben weil wir noch zu wenig wissen. Und da, ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Forschung eben nicht nur zwischen den WissenschaftlerInnen selbst passiert, sondern eben auch außerhalb von diesem Raum Einflüsse auf internationale Prozesse hat. Oder eben Forschung zum Klimawandel, die dann zum IPCC beiträgt. Da wird auch gerade eine Advisory Opinion vom Internationalen Gerichtshof verhandelt. Und da wurde eben auch ganz viel Bezug genommen auf den IPCC-Report, wo dann natürlich solche Daten mit reinspielen. Also am Ende ist es dann doch alles verknüpft und die Wissenschaft kann dann die Grundlage für solche Entscheidungen bringen, die am Ende dann zu echter Politik führt. Also bei dieser Advisory Opinion geht es dann eben um die Obligations von Staaten zum Klimawandel, was dann natürlich reale Auswirkungen hat auf Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind. Genau, zum Ende wollten wir noch einmal fragen, das Floating University Projekt ist ja auch eine UN-Ozean-Dekaden-Aktivität. Ja, warum denkt ihr, dass eben genau solche Projekte wie die Floating University für das Erreichen der Ziele der UN-Ozean-Dekade wichtig ist?
Also allen sozusagen Menschen, die auf der Welt leben, und das ist ja leider nicht unbedingt aufgrund der Historie chancenmäßig gleich verteilt und gegeben. Die Floating University insofern finde ich da einfach einen wichtigen Beitrag, denn es ermöglicht Menschen, die sonst nicht so einen einfachen Zugang zu Informationen und eben auch zur Bildung haben, Teil davon zu werden, also Teil sozusagen von diesem Informationsprozess, in dem es aber nicht bei uns zu Hause stattfindet, also bei uns jetzt sozusagen in Deutschland, sondern in dem es auch vor Ort, mit Menschen vor Ort, die das auch organisieren, stattfindet und alle sozusagen damit einzubeziehen. Der Klimawandel macht ja nun keinen Halt vor Ländergrenzen und auch nicht vor Ozeanregionen. Deswegen ist es da, finde ich, entscheidend, dass es einfach allen insofern zugänglich ist, da auch einen Beitrag zu leisten und das eben selbstbestimmt und nicht, weil das sozusagen bestimmte Länder wollen. Deswegen ist aber so eine gewisse, finde ich, Kooperation aller Länder einfach total wichtig, weil, wie wir ja sehen, das Ökosystem auf dem Planeten Ozean, finde ich immer fast besser als Erde, so zusammenhängt, dass wir alle an einem Strang ziehen müssen, den Herausforderungen, denen wir gerade so entgegenstehen, gerecht werden zu können und nicht Menschen auf der Strecke zu verlieren. Das holt uns vielleicht ein bisschen aus zur UN-Ozean-Dekade, aber es ist, glaube ich, insofern wichtig, da gemeinsam auch Ziele zu verfolgen.
Ja, also genau, du hattest ja schon gesagt, dass also unser Haupt, also Die Ozeandekade hat ja diese 10 Challenges definiert. Und da finden wir uns mit dem Vascal-Programm in der Challenge 9, Skills, Knowledge and Technology, oder was ja dann sozusagen dieses Capacity Sharing im weitesten Sinne ja eigentlich ist. Und Capacity Sharing heißt nicht ein Forschungsschiff, was wir mit jemandem teilen, nur, sondern, und dass wir alle mitnehmen können und alle die gleichen Chancen haben, um daran zu arbeiten. Also in Vascal ganz konkret geht es ja darum, dass die Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber nicht nur zukünftige Wissenschaftler, sondern auch Akteure in Politik, in Gesellschaft, in der Industrie. Also die Studierenden, die wir haben und die Alumni sozusagen, die werden nachher in der Region sozusagen die zukünftigen Entscheidungsträger nachher sein. Die werden halt in Positionen dann sitzen, wo sie das notwendige Wissen haben und Kenntnis und auch internationale Kooperationen halt haben, das Ökosystem in Westafrika nachhaltig zu bewirtschaften und zu managen können. So. Und da setzt halt eigentlich Vascal an. Und finde ich halt, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir mit unserem Vascal-Programm genau dort unterstützen. Und aber unterstützen in einem Sinne, was nicht nur eine einmalige Sache ist, also wie jetzt, ich sag mal, so eine Summer School oder ein Workshop oder irgendwie sowas. Also ich will jetzt gar nicht irgendwas diskreditieren, aber wir wollen halt wirklich mit einem Masterprogramm in Kombination mit dem Shipboard Training wollen wir wirklich einen nachhaltigen Effekt halt haben. Und wir sehen das halt jetzt ja auch schon. Viele dieser der Studierenden, die wir mit an Bord hatten auch und in dem Masterprogramm, sind tätig in ihren Ländern, in den ECOP Notes, also in dem Early Career Ocean Professional Network gibt es ja, die haben die Länder ihre einzelnen Nodes, ne, so wie hier in Deutschland, haben halt im Senegal, in Benin, in Gambia und so weiter, überall sind die dabei, sich gerade zu organisieren, und da sind die Vascal-Studis tatsächlich oftmals mit in der Koordination dieser Nodes tätig, und man sieht also, wie auch schon dann ein Impact dort erzeugt wird. Und deswegen haben wir gleich von Anfang an, als die Dekade anfing, haben wir gleich gesagt, so, wir müssen das unbedingt als Projekt einreichen. Und wir hätten eigentlich in 21 hätten wir eigentlich die erste Floating University auf der Meteor gehabt. Und da war Corona. Und wir hatten alles vorbereitet. Und dann kam irgendwie eine neue Variante von Corona. Und alle Studis, wir hatten alles, wir hätten eine Woche später abfliegen können. Und dann musste letztendlich abgesagt werden. Also wir hätten eigentlich ganz am Anfang der Dekade hätten wir die erste Aktivität, das wäre im Februar gewesen oder so, hätten wir gestartet, und das war echt schade. Aber wir haben dann ein Jahr später auf der Merian das machen können. Wir hatten auch einen Livestream von Bord, wo die ECOPs im Rahmen von so einem Dekadenlabor zu Ocean Health and Resilience einen Livestream von Bord gemacht haben. Und das, was sie an Bord erleben und durchgemacht haben und auch die Methodiken und den wissenschaftlichen Kontext haben sie dann kommuniziert zu ihren Freunden, Familien, Kollegen in Westafrika und darüber hinaus. Und das war total toll zu sehen, wie die anfangs an Bord, die etwas unsicheren, so wird es bei Josefa jetzt auch sein wahrscheinlich, an Bord kommen, erstmal seekrank werden und dann sich durchkämpfen und viel dazulernen und dann Mitte der Fahrt und Ende der Fahrt halt wissen, wie alles läuft und voll drin sind und richtig so dazulernen, eine steile Lernkurve haben. Und dann, wir haben ja auch dieses, was Tobi dann ja auch mit betreut, jetzt dieses Wissenschaftskommunikationsmodul, wo wir denen halt auch an Bord zeigen und beibringen, wie muss man das übersetzen, damit das verschiedene Zielgruppen verstehen. Und da bei der Fahrt haben die das so toll umgesetzt und haben das dann wirklich auch 1A kommuniziert, und das ist also wie ich voll, ich bin jetzt wieder bei der deftigen Formulierung, das ist wieder echt Arsch auf Eimer, wie wir halt da die Skills und all das, was wir, das Wissen, was dann an Bord aufgesogen wurde von denen, die sind ja auch so motiviert dabei und so engagiert, obwohl sie seekrank sind am Anfang und sich durchkämpfen müssen und das alles total neu ist, haben sie das so toll übersetzt und durchgeführt. Und das spielt halt wirklich voll in die Dekade halt da halt auch rein. Und wir haben ja diesen interkulturellen Aspekt damit drin, weil wir haben Studis aus Frankophonen, aus Anglophonen, aus Lusophonen Ländern. Wir haben also drei verschiedene Sprachen. Wir haben Christen, Muslime dabei. Wir haben ganz viele Diskussionen auch an Bord gehabt, die nicht über Wissenschaft gingen, die zum Beispiel über das Geschlechterverständnis, das Rollenbild, Rollenbilder, die Stellung der Frau in Westafrika und was es Herausforderungen gibt. Wir haben Diskussionen gehabt, das hat uns auch, also wir denken immer dieses ja, Knowledge Sharing, es ist halt bidirektional, ne? Also wir, nicht nur die Studierenden aus Westafrika lernen von uns, sondern wir lernen auch total von denen. Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die aus Europa und aus anderen Ländern mitkommen, die finden das auch immer super spannend und lernen auch immer eine ganze Menge. Und da baut sich halt auch dann so ein richtiges Netzwerk dann halt auf. Und das ist, glaube ich, genau das Ziel auch der Dekade, dass man, wie ich, uns alle näher zusammenbringt und wir gemeinsam daran arbeiten. Und ich beobachte das in meiner Position immer. Dann ist der eine jetzt in den USA, der hier braucht hier nochmal ein Recommendation Letter, der hat da jetzt eine Chance, eine Doktorarbeit zu machen. Hier gibt es ein neues Projekt, wo die Behörde aus Gambia mit involviert wird. Also es läuft langsam an. Es ist halt noch relativ jung, aber ich glaube, dass die Ozeandekade da enorme Kraft entfaltet hat, uns alle da im Bereich der Meereswissenschaften näher zu bringen. Gerade in Regionen, die nicht sonst immer so auf der Bildfläche der internationalen Meeresforschung waren.
Ich fand das damals, wenn ich da noch einen Gedanken einstreuen kann, am Anfang, als ich diesen Ozeandekadenbegriff, ja, das kam ja schon so Ende 18, also 2018, 19, kam das ja schon mal auf, und als es dann losging, dann war ich am Anfang auch ein bisschen zurückhaltend. War ich ja damals eben auch schon in der Meeresforschung, und ich fand dann sozusagen noch ein neues Buzzword oder ne, noch ein neuer großer Begriff und vielleicht noch ein Netzwerk, wo man sich dann immer fragt, wieso finden Wissenschaftler ständig neue Akronyme oder Netzwerke, wenn es schon welche gibt, aber jetzt so über die Zeit, ich glaube schon, dass es wirklich, wie Björn auch schön beschrieben hat, total langsam anfängt, Früchte zu tragen, also jetzt im Kleinen bei uns in dem Basker Floating University Projekt, aber es gibt ja auch noch viele andere Programme und Aktionen, und dieses Bewusstsein zu schaffen in allen möglichen sozusagen Bereichen in der Bevölkerung für den Ozean, es gibt ja immer so ein bisschen diese Beschreibung, dass der uns quasi Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Ich finde das immer so ein bisschen sperrig, weil wir das immer so im Sinne von, wir nutzen den Ozean, aber wir sind auch total abhängig davon. Sei es sozusagen ne, von der Nahrungskette, aber auch von dieser Pufferwirkung. Und die Ozeandekade ist da, glaube ich, einfach total hilfreich, um dieses Verständnis für den Ozean zu schaffen. Und da setzt mit der Floating University auch dieser Ansatz total früh ein, weil auch junge Leute und darüber natürlich auch deren Familien beispielsweise schon einfach mit diesem Thema total früh in Berührung kommen, und nicht indem sie darüber lesen, indem sie da irgendwo mal drüber gehört haben, sondern indem sie es selbst erleben. Und diese Art von Selbsterfahrung, die finde ich, verkörpert sozusagen diese Aktion total. Und ich kann mich erinnern, ne, Björn, du warst ja auf der Fahrt, ich habe es nur im Video gesehen, aber einer der Studierenden hatte sozusagen treffend beschrieben, er hat sich jetzt erst so richtig als ja, Ozeanograf gefühlt, dass er den Ozean selbst erlebt hat, weil er ihn einfach mal gesehen hat, vor Ort, an der Reding, jeden Tag erlebt, wie er einen sozusagen durchschütteln kann. Und das fand ich total treffend. Das kann man, glaube ich, auch wirklich nur erreichen, wenn jemand selbst die Chance hat, das einmal hautnah zu erleben, in jeglicher Hinsicht.
Ja, ich finde, das war ein ganz schöner Zusammenriss jetzt am Ende, wie die Floating University in die UN-Ozeandekade einzuordnen ist und auch, was für eine Begeisterung ihr für das Projekt mitbringt. Auch nochmal, die UN-Ozeandekade ist ja auch für eine nachhaltige Entwicklung der Meere. Und das sieht man eben wirklich in diesem Projekt. Es ist nachhaltig, vor allen Dingen für die Teilnehmenden, aber scheinbar ja auch für euch ist und für den Ozean eben auch durch die ganzen Daten. Und vielleicht können wir jetzt nochmal kurz darüber reden, wo man das Ganze so ein bisschen weiterverfolgen kann. Habt ihr da einen Tipp? Die Ausfahrt geht ja Anfang April los, sprich diese Folge geht los, während ihr aus dem Hafen ausfahrt. Wo kann man das so ein bisschen mitverfolgen?
Also die Polarstern hat ja tatsächlich einen eigenen Kanal, Follow Polarstern vom ABI. der wird wahrscheinlich in den Shownotes einmal gezeigt. Also das ist sozusagen der direkte Block, wenn man so will, der Polarstern, egal wo sie gerade unterwegs ist. Wir haben tatsächlich auch vor, dass jeder Studierende, wir haben ja insgesamt jetzt von dem Wasserprogramm 13 mit, Josefa wird mitfahren, wir haben noch einen Schüler an Bord und wir haben ja auch einige Instructors, also Lehrende, und wir würden jedem, der Lust hat, ermöglichen, von seinen Erfahrungen so ein bisschen in kurzer Form zu berichten auf Ocean Blogs. Da gibt es den Kap Verde Blog, wo einfach so ein bisschen jeder aus seiner Sicht sozusagen die Fahrt ein bisschen beschreibt. Und das ist, glaube ich, ein echt spannender Ansatz, weil da jeder einfach so ein bisschen berichten kann. Und ich glaube, diese Vielfältigkeit an Erfahrungen und Eindrücken, die macht es dann total spannend. Wir sind auch dann mit bestimmten Aktivitäten auf Instagram, auf LinkedIn, also jetzt über die Geomar-Kanäle, auch über die AVI-Kanäle und dann über die ganzen Partnerinstitutionen, die bei uns auch mitfahren. Wir sind auch auf Facebook, denn hier in Westafrika, aus der Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe, läuft viel der Kommunikation über Facebook. Und da kann man auf jeden Fall auch mal einmal reinschauen. Wir haben ja glücklicherweise Josefa mit an Bord. Das heißt, da wird ja über den Podcast auch was möglich sein. Also es gibt verschiedene Kanäle. Vielleicht, Björn, hast du noch einen auf dem Schirm, den ich gerade vergessen habe? Das sind nämlich gar nicht so wenige.
Nö, das mit dem Podcast, das finde ich ja ganz spannend.
Das finde ich ziemlich cool. Weil die Studis halt auch zu Wort kommen können. Also direkt mal, dann kann man sozusagen auch im O-Ton. Viel wird ja Text geschrieben sein, aber...
Ja, vor allen Dingen, ich würde es ja jetzt ganz spannend finden. Das haben wir ja Josefa gerade schon gehört. Vielleicht hört man sie ja von Bord aus dann nochmal und im Anschluss. Mal gucken, wie da die Entwicklung dann vonstatten gegangen ist.
Das stimmt.
Ob du danach jemals wieder an Bord möchtest, auf dem Schiff oder...
Ja, jetzt habe ich noch gar keine Ahnung, was mich erwartet und dann mal schauen, wie es in einem Monat aussieht. Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich sehr, dass wir uns dann in ein paar Tagen auf der Polarstern sehen.
Ja, wir danken euch. Also vielen Dank für die Gelegenheit hier, dass wir uns mit euch unterhalten konnten. Das ist echt eine super Sache und ich finde das auch total spannend, dass wir jetzt den Podcast auch dann auf den Ozean holen.
Wellenbrecher in live, ja.
Genau, da wird die eine oder andere Welle gebrochen.
Aber so richtig, sehr schön. Wir verlinken euch alle Sachen, die wir erwähnt haben, von allen Folgen, über die wir gesprochen haben, aber auch Projekte, über die ihr gesprochen habt, verlinken wir euch in den Shownotes, sowie alle Seiten, wo ihr dann das Floating University Projekt verfolgen könnt. Und dann würde ich sagen, sind die nächsten Folgen dann von Josefa an Bord. Super, danke. Das war's.
Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekaden-Aktivität. Produziert wird es durch Annabel von Jakowski, Eva Räufer und Josefa Bayer. Moderation Eva Räufer und Josefa Bayer. Recherche und Schnitt Josefa Bayer. Grafikdesign Spaghetti Shark. Musik Florentin Seifert. Management Annabel von Jakowski.